Allianzmission, so ein kleiner Einblick in das, was uns bewegt. Das könnt ihr alles auch nochmal, wenn es also schnell gegangen ist, was ich gut verstehen kann, nachlesen hier in der Broschüre Menschen bewegen, Welt verändern. Draußen habe ich einen Tisch aufgebaut, da könnt ihr gerne euch bedienen, auch unser Magazin Move. Und einfach, ich sage das nicht jetzt so als Werbeblock, sondern weil das ja auch ein Teil, wie bekommt man etwas mit von Gottes Welt? Ja? Wie können wir denn beten? Wie bekommen wir denn etwas mit, was da passiert? Und da sind natürlich Informationen ganz wichtig, ob über soziale Medien, auch über unsere sozialen Medien oder über das Magazin, dass diejenigen, die Mitglieder sind, auch regelmäßig in euren Fächern habt. Ein kleiner Einblick in den noch, was uns bewegt. Und ich sehe meinen Besuch heute Morgen auch so ein bisschen als, dass so ein Fenster aufgeht in das, was gerade so weltweit passiert. Und da möchte ich einfach ein paar Dinge mit euch teilen. Hier nochmal kurz aktuell, wenn du mich gefragt hast, Julia, was ist so dein Job? Dann sage ich diesen 190 Leuten, dass die gut arbeiten können. Und nicht nur die 190, sondern alle Unterstützer, Beter, Leute, die auch irgendwie mission-minded mit uns unterwegs sind, dass das eine Bewegung ist, die Auswirkungen hat auf diese Welt und die auch sich zurückspiegelt auf unser Land, auf Deutschland. Allianzmission, Bund Freie Evangelischer Gemeinden, überall, wo wir unterwegs sind auf der Welt, da ist der Bund Freie Evangelischer Gemeinden ein Stück mit uns da. Und auch ihr aus Wetzlar seid ein Stück mit uns da vor Ort. Wir sind auch verbunden. Es gibt auch einen internationalen Bund Freie Evangelischer Gemeinden. Und mein Job ist sozusagen, alles ein bisschen auch versuchen, miteinander zu verbinden und miteinander zu verlinken. Und deshalb bin ich da auch überall mit aktiv. Es geht um Gemeindegründung, es geht um Bildungsprojekte, es geht um theologische Ausbildung, um Leiterentwicklung, es geht um Entwicklungshilfe, Armutsbekämpfung. Und es geht auch um junge Menschen für Missionen begeistern und es geht darum, auch in Deutschland, dass wir einen Beitrag leisten in Deutschland. Wir haben 200 nichtsprachige Gottesdienste, die in Deutschland, die sich so zum Dunstkreis der Freien Evangelischen Gemeinde zählen. Wir haben jetzt, glaube ich, nächste Woche 500 Gemeinden in Deutschland, 200 deutschsprachige Gottesdienste im Bund FEG. Wir werden in einigen Jahren 50, ich glaube, ich habe ein bisschen gemixt, aber egal. Wir werden in einigen Jahren 50% der neugeborenen Kinder in Deutschland werden einen Migrationshintergrund haben. So, und Leute, die mal irgendwo für 20 Jahre im Ausland gelebt haben, die können einen super Beitrag leisten, deutschen Gemeinden zu helfen, hier Integrationskraft zu entwickeln. Deswegen ist auch uns Arbeit in Deutschland wichtig. Oder Armutsbekämpfung durch Firmengründung, indem wir Startups gründen, indem wir Menschen in Arbeit bringen, indem wir Menschen ihre Würde zurückgeben. Auch das ist Reich Gottes Entwicklung. Kurzer Ausblick, was auf diesem Globus. Mehr als zwei Drittel der weltweiten Christen wohnt mittlerweile im globalen Süden. Es gibt ungefähr 280.000 Missionare, fragt mich nicht, wer das gezählt hat. 180.000 davon kommen schon nicht mehr aus klassischen westlichen Ländern, sondern die kommen aus Nigeria, aus China, aus den Philippinen. Hammer, was da passiert. Wir erleben, dass die Welt sich verändert. Wir haben nicht mehr die Pole von zwei Weltmächten, sondern sprechen mittlerweile von mehreren Weltmächten. Und das bedeutet auch, unsere westliche Perspektive auf diese Welt und unser westliches Mindset, wie wir leben und diese Welt verstehen und interpretieren, ist längst in der Minderheit. Wir sehen den Einfluss Asiens, ja, China. 18% der Menschen kommen aus China. Demnächst wird Indien China überholt haben. Also ein großer Einfluss Asiens. Die Welt wird asiatischer. Die Welt wird auch afrikanischer. Wir werden im Jahr 2050 wird sich der Kontinent Afrikas verdoppelt haben. Nochmal zurück zu Asien. Deutschland hat ein Durchschnittsalter von um die Mitte 40. Ja? Also ich bin so ziemlich der Durchschnitt. Afghanistan, Indien, Bangladesch, das sind alles ganz junge Länder. Die haben einen Durchschnitt von Anfang 20 ihrer Bevölkerung. Also es ist eine sehr dynamische Entwicklung, die wir hier erleben. Auch weltweite Migration. Laut der UN leben im Moment etwa 250 Millionen Menschen auf der Flucht. 250 Millionen Menschen lebt und arbeitet und ist unterwegs, nicht mehr in dem Land, in dem sie ursprünglich geboren und aufgewachsen sind. Und das hat erheblichen Einfluss auch auf Missionen der Zukunft und auf weltweite Gemeindebau. Wir haben ungefähr 2,5 Milliarden Christen auf dieser Welt, 1,8 Milliarden Muslimen. Die Zahl der Buddhisten und Hinduisten ist ungefähr gleich, bleibt auch gleich. Aber die Zahl der Muslimen, der Christen wächst. Die Zahl der Muslimen wächst nur schneller als die Zahl der Christen. Deswegen schätzt man, wenn keine Erweckung passiert, wofür wir ja beten, dass im Jahr 2050 ungefähr die Zahl der Muslimen größer ist als die Zahl der Christen. Und auch das ist ein Trend hin zur Urbanisierung. Menschen leben in Städten und im Jahr 2050 leben 70% der Weltbevölkerung in Städten. Wir haben heute ungefähr 28 Megacities. Das sind Cities mit über 10 Millionen Einwohnern. Luca hat auch in einer solchen gelebt und gearbeitet, gehört zu den schnellst wachsenden Städten in Asien, wo er gelebt hat. Im Jahr 2030, also ungefähr 10 Jahre von hier, wenn wir 41 Städte haben auf diesem Globus mit über 10 Millionen Einwohnern. Und 3,1 Milliarden Menschen leben auf diesem Globus und kennen Jesus Christus nicht. 3,1 Milliarden Menschen leben auf diesem Globus und haben auch keinen Zugang zur besten Nachricht ever, nämlich dass Gott uns zuerst geliebt hat. Und deswegen ist Mission so wichtig. Und deswegen ist die Verbindung zwischen Deutschland und dem, was weltweit passiert, so wichtig. Einfach mal ein kleines Fenster in weltweite Entwicklung. Und das beschäftigt mich, da bete ich für, da arbeite ich für. Was bedeuten diese Entwicklungen für Missionen der Zukunft? Da bin ich mit anderen im Gespräch, mit anderen Missionsleitern, da haben wir Thinktanks und sagen, was bedeutet das für uns? Und da danke ich, wenn du auch mitbetest und wenn du mit dabei bist. Lass mich beten. Guter Herr, danke, dass diese Welt deine Welt ist. Und danke, dass wir einen kleinen Einblick bekommen in das, was du weltweit tust und was sich weltweit bewegt. Und diese Welt ist deine Welt. Und jetzt hören wir auf dein Wort und wir beten, dass es uns ermutigt, herausfordert und stärkt. Amen. Ich muss nicht aufstehen. Du musst aufstehen. Wer bist du? Die Frage ist, wer bist du? Kleiner Ausschnitt aus König der Löwen. König der Löwen, lange her, Kindheitserinnerungen werden wach. Vielleicht auch das Musical mit der Ehefrau, mit der Freundin oder dem Freund in Hamburg. Der Film wurde in diesem Sommer neu verfilmt. Vor 2 Wochen habe ich mir die Neuverfilmung angeschaut. Aufwendige Computeranimation, die Tiere und alles, das wirkt richtig echt. Du denkst, wie kann man so einen Film drehen? Also wirklich auch toll gemacht. Ich muss nicht aufstehen, du musst aufstehen. Ein Gespräch zwischen dem Affen Rafiki und dem Löwen Simba. Simba, der Sohn des früheren Königs der Löwen Mufasa, der durch eine Intrige ums Leben gekommen ist. Und seitdem der alte König tot ist, liegt das Land am Boden. Es leidet unter der schlechten Herrschaft Scars. Und Simba, der rechtmäßige Nachfolger, er hat vergessen, was es heißt, ein Löwe zu sein. Er ist gestrandet in einer Art, ich nehme das Leben leicht, Dauerschleife. Er lebt in seiner eigenen Welt, in der alles easy ist. Sogar der Löwe Simba ist zum Vegetarier mutiert. Er isst nur noch Maden und Würmer und Nüsse. Und eines Tages findet die Löwin Nala, seine frühere Spielkameradin, mit der er aufgewachsen ist, Simba wieder. Und jetzt sind sie erwachsen. Und Nala erzählt Simba, wie sehr das Land leidet, in dem er aufgewachsen ist. Sie fordert ihn auf, komm zurück, Simba. Du bist der rechtmäßige König. Du bist derjenige, der den Thron rechtmäßig besteigt. Du bist derjenige, auf den unsere Hoffnungen liegen, dass der schlechten Herrschaft ein Ende gemacht wird. Aber Simba weigert sich zurückzukehren. Er glaubt nicht, dass er der Sohn eines Königs ist. Seine Vergangenheit steht ihm im Weg. Er ist nicht bereit, Verantwortung zu übernehmen. Er läuft weg, raus aus der Situation. Und dann begegnet er Rafiki. Und es folgt ein wundervolles, humorvolles und zugleich kraftvolles Coaching-Gespräch zwischen einem Affen und einem Löwen. Hier ist der Link zu uns heute Morgen. Wenn wir wissen, wer wir sind, dann können wir aufstehen. Wenn wir wissen, wer wir sind, dann können wir aufstehen, dann können wir mutig sein, dann können wir Verantwortung übernehmen, dann können wir missionarisch leben, dann können wir Verantwortung übernehmen für auch das, was die weltweite Kirche bewegt. Wenn wir wissen, wer wir sind, dann ist Aufstehen keine Option mehr. Dann ist es natürlicher Ausdruck unserer Identität. Und das führt mich direkt zu der Frage: Wer bist du? Wer bin ich? Ich hoffe, das ist okay, dass ich gleich mal starte am Sonntagmorgen mit solchen fetten Fragen. Und das führt uns zum Bibeltext, den ich mit euch heute Morgen anschauen will. Nur zwei Verse aus dem 1. Petrusbrief. 1. Petrus 2, die Verse 9 und 10. Wer bist du, war meine Frage. Ihr seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Früher wart ihr nicht Gottes Volk, jetzt seid ihr Gottes Volk. Früher wusstet ihr nichts von seinem Erbarmen, jetzt hat er euch sein Erbarmen erwiesen. Wer bist du? An was soll man das überhaupt festmachen? Wer bin ich? Ja, ich habe einen Namen, ich habe eine Geschichte, ich habe irgendwie eine Biografie, Schule, Ausbildung. Ich habe vielleicht Familie oder ich bin Single oder geschieden. Ich habe Hobbys, ich habe Begabung, ich habe Persönlichkeit. Woran mache ich denn fest, wer ich bin? Wer oder was bestimmt eigentlich, wer ich bin? Die Welt um uns herum sagt uns, was du tust, bestimmt, wer du bist. Was wir haben, bestimmt, wer wir sind. Das ist das Mindset dieser Welt. Aber das Evangelium von Jesus Christus und das, was wir in diesem Text leben, ist ein anderes, eine andere Message. Wer wir sind, steht auf dem, was ein anderer getan hat. Das ist das Mindset des Evangeliums. Das ist göttlich. Gott ist heilig. Und durch Jesus Christus sind wir heilig gesprochen. Und unser Verhalten, unser Denken ist eine Folge davon, wer Gott ist und dass er in uns lebt. Und das ist das, was Petrus den Gemeinden in Kleinasien schreibt und wo er sie ermutigt, wo er sie motiviert, wo er ihnen die Augen öffnen will. Erinnert euch, das steht über eurem Leben. Und lasst mich ein Wort an diejenigen von euch richten, die vielleicht heute irgendwie durch Zufall in diesen Gottesdienst reingeschneit sind. Und da möchte ich dir sagen, nein, das ist kein Zufall, dass du hier bist, sondern dass Gott hat gewollt, dass du hier bist in deiner Suche auf Gott. Und vielleicht sagst du hier, wenn hier von Gemeinde die Rede ist und ihr seid und so, da bin ich noch gar nicht drin. Ja, aber ich möchte dich einladen, dein Herz aufzumachen und deine Ohren weit. Und vielleicht auch zu schauen, hey, wo bist auch du, diesem Mindset dieser Welt, wo bist du ein Sklave davon? Wir sagen zuerst, mein Tun bestimmt, wer ich bin. Und das Blöde ist ja, dass wir das nicht immer so offensichtlich merken. Und dass ich, und vielleicht geht es dir auch so, immer wieder hineintappen in dieses alte Muster, in dieses alte Mindset dieser Welt. Und deshalb ist es wichtig und gut, dass wir uns immer wieder mal Zeit nehmen, dass wir reflektieren, dass wir in einem Gottesdienst sitzen wie heute. Das hilft uns. Und Jesus Christus lädt dich ein, aus diesem Mindset auszusteigen und bei ihm einzusteigen. Wenn wir wissen, wer wir sind, dann können wir aufstehen, mutig sein, Verantwortung übernehmen, missionarisch leben, uns mit der weltweiten Kirche verbinden. Ihr aber seid. Und ich bin überzeugt, Wetzlar braucht Frauen und Männer, die mutig sind. Weil zu oft erlebe ich Christen in Deutschland, aber auch anderswo, wir wägen ab, bis alles abgewogen ist und dann ist es zu spät, die Chance verpasst. Aber woher den Mut nehmen? Ist der einfach da? Ist der für bestimmte Persönlichkeitstypen reserviert, vielleicht in den Genen drin? Du darfst dieses Wort Gottes nehmen als Ermutigung, als Zuspruch und Anspruch an dich. Hör, wer du bist, damit du von dort losgehen kannst. Ich denke an Abraham. Gott sagt Abraham, wer er ist, noch bevor irgendwas passiert. Du wirst ein Vater für viele Nationen werden. Da hat er noch gar keine Kinder gehabt. Da hat ihm Gott gesagt, wer er ist. Und da war auch gar keine Aussicht mehr auf Kinder. Da hat Gott ihm einen neuen Namen gegeben. Du sollst jetzt Abraham heißen. Bevor du irgendetwas tust, sage ich dir, wer du bist. An vielen Stellen in der Bibel finden wir dieses göttliche Mindset. Und dasselbe hier im Petrusbrief. Vielleicht hast du das schon oft gehört und hoffentlich hast du es schon oft gehört, weil es ist ja die Kraft des Evangeliums. Aber die Frage ist, was folgt daraus? Petrus schreibt, damit ihr seine machtvollen Taten verkündigt. Damit ihr seine machtvollen Taten verkündigt. Wisst ihr, euer Job ist es, oder eure Aufgabe, euer Calling ist es, wie so ein Filmtrailer zu sein. Ich weiß nicht, wie das dir geht, wenn du einen Film anschauen willst im Kino oder so, wenn meine Frau sagt, hey, ich würde gerne mal wieder ins Kino gehen. Und sagt, ich bin da auch da. Und dann sage ich, lass uns erstmal schauen, den Trailer anschauen. Dann schauen wir uns den Trailer an und dann sagen, okay, gehen wir ins Kino oder gehen wir nicht ins Kino. Unser Calling als Christen ist, wie so ein Trailer zu sein. Ein Trailer zu sein, der Geschmack macht auf mehr. Der Geschmack macht auf ein Leben mit Gott. Der Geschmack macht auf ein Leben im Reich Gottes. Und das muss kein Hochglanztrailer sein, in dem es nur nach oben geht, nur steil nach oben und wir von Erfolg zu Erfolg springen. Nein, ein ehrlicher Trailer, in dem wir sagen, auch wie wir mit unseren Schwächen umgehen, auch mit unseren Zerbrochenheiten und dass sie umschlossen sind von Gottes Gnade. Solche Trailer braucht diese Welt, damit ihr die machtvollen Taten Gottes verkündigt. Mit dem, was Gott dir gegeben hat. Mit dem, was Gott dir gegeben hat. Wir sind in der Allianzmission, sprechen wir über Mitarbeiterentwicklung. Und bei uns hat sich so das Bild vom Pinguin festgemacht. Weil ich weiß nicht, aber die Pinguine, die watscheln ja immer irgendwie so komisch da herum, als wenn man denkt, Gott hat sich einen Spaß erlaubt, als er die geschaffen hat. Ja? Und die watschen da so rum. Aber wenn die im Wasser sind, dann sind die weltbesten Schwimmer. Dann sind die Schwimmer, die am ökonomischsten schwimmen, ja, in der Relation von Energieverbrauch und Geschwindigkeit. Ja. Mit dem, was Gott dir gegeben hat, lädt er dich ein, seine Taten zu verkündigen. Wir haben vielleicht gedacht, ja, das muss ich auch so wie der Thomas im Taxi mit Taxifahrern beten. Das ist ja überhaupt nicht meins. Aber nein, mit dem, was Gott dir gegeben hat. So, was ist dein Pinguinwasser? Was ist dein Wasser, in dem du zu Hause bist, in dem du schnell bist, in dem du dich wohlfühlst, richtig pudelwohl? Und damit wird Gott dich gebrauchen. Damit wird er einen Trailer kreieren, der Welt verkündigt, wer Gott ist. Behalte das bitte im Hinterkopf, wenn ich euren Blick jetzt auf verschiedene nochmal Situationen der weltweiten Kirche lenken möchte. Dieser Blick soll uns anspornen, soll uns ermutigen, soll uns fördern. Also ich finde diese Perspektive sehr, sehr wichtig und sehr spannend. Es ist also so, wie verschiedene Geschichten aus der weltweiten Kirche, die wir jetzt hören, spornen uns an, feuern uns an, dass wir unser Calling leben. Ich denke zum Beispiel an Mali. 2/3 des Landes sind im Moment nicht mehr unter staatlicher Kontrolle. Ein Land im dauerhaften Ausnahmezustand. Die Gründe sind vielschichtig. Und es gibt auch einen großen Bundeswehreinsatz, der zu den gefährlichsten Bundeswehreinsätzen weltweit im Moment zählt. 90% der Bevölkerung gehören zum sunnitischen Islam. Ich war einmal in Bamako in der Hauptstadt, bin am Freitagmittag irgendwie zufällig da in das Freitagsgebet hineingestolpert in Bamako. Und weil die größte Moschee der Stadt viel zu klein ist, hat man die Kreuzung rund um die Moschee gesperrt und die Leute haben alle auf den Straßenzügen und Kreuzungen um die Moschee herum gebetet. Und ich habe mich da plötzlich mitten wiedergefunden und um mich herum fallen alle auf die Knie. Und du merkst auf einmal, wow, wie sich anfühlt, in einer Minderheit zu sein. Und zu merken, die denken und glauben alle etwas ganz anderes als ich. Komisches Gefühl. Manchmal, so erzählt Pastor Enoch, hören sie, dass am Sonntag diese oder jene Kirche überfallen werden soll. Aber trotzdem gehen alle in die Kirche. Und inzwischen gibt es Personenkontrollen und Metalldetektoren und Schutzmaßnahmen, damit sie ihre Gottesdienste feiern können. Und er sagt mir, es entspricht nicht unserer fröhlichen, ausgelassenen Kultur, so Gottesdienst zu feiern. Und wir sind angespannt, aber trotzdem, wir behalten unseren Glauben. Und dann erzählt er von seinem Lieblingsvers aus 1. Korinther 15. Haltet daher unbeirrt am Glauben fest, meine lieben Geschwister, und lasst euch durch nichts vom richtigen Weg abbringen. Setzt euch unaufhörlich mit ganzer Kraft für die Sache des Herrn ein. Ihr wisst ja, dass das, was ihr für den Herrn tut, nicht vergeblich ist. Wenn wir wissen, wer wir sind, dann können wir aufstehen, mutig sein, Verantwortung übernehmen. Oder ich denke an China. 18% der Weltbevölkerung, ich habe es eben schon gesagt, über 1 Milliarde Menschen. Zugleich gibt es in China mehr Christen, als Deutschland Einwohner hat. Das vergisst man vielleicht manchmal auch. Und etwa seit Ende der ersten Amtszeit des Staatspräsidenten Xi Jinping ist eine deutlich schärfere Politik gegenüber der christlichen Kirche und allen anderen Gruppen zu beobachten, die nicht parteikonform unterwegs ist. Und zurzeit, so schreiben unsere Mitarbeiter, werden viele Gemeinden geschlossen. Eine Mitarbeiterin schrieb mir neulich eine E-Mail und schreibt, wie in ihren Kleinstädten um sie herum, in dem sie lebt, christliche Familien von Haus zu Haus besucht werden, damit ihnen eingeschärft wird, eingebläut wird, nicht mehr zur Gemeinde zu gehen. Sie schreibt, seit letzten Herbst werden die Hausgemeinden von den zuständigen Stellen dazu gedrängt, sich aufzulösen, ihre Mitglieder zu den offiziellen Kirchen zu schicken. Wer sich widersetzt, bekommt Druck oder Schlägertrupps werden auf die Gemeinde losgesendet. Bibeln werden konfisziert, Inventar ausgeräumt, Unterlagen beschlagnahmt, Gottesdienstbesucher werden in Listen aufgeschrieben. Sie schreibt, wir haben einen Plan B für den Fall, dass auch unsere Gottesdienste verboten werden, nämlich wir werden uns in kleine Hausgemeinden versammeln, was inzwischen passiert ist. Gerade schreibt sie damals, heute haben wir unserer Buchhalterin angewiesen, alle Unterlagen, sowohl digital als auch Papier, über die Gemeinde, über die Gemeindegeschichte und ihre Mitglieder zu vernichten. Stellt euch vor, wir müssten alle Unterlagen, alles, was es über FEG Wetzlar gibt, irgendwie vernichten, damit es nicht irgendwo vielleicht missbraucht werden kann. Und trotzdem schreibt ihr, der nächste evangelistische Einsatz ist geplant und die nächste Taufe in Vorbereitung. Es bleibt weiter spannend, so wörtlich. Wenn wir wissen, wer wir sind, dann können wir aufstehen, können mutig sein, Verantwortung übernehmen, missionarisch leben. Und noch eine Perspektive aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 15, 13 und 15. Petrus schreibt weiter: Wenn ihr also mit unermüdlichem Eifer das tut, was gut und richtig ist, kann euch dann überhaupt jemand etwas Böses antun? Und solltet ihr trotzdem leiden müssen, gerade weil ihr euch nach Gottes Willen richtet, dann seid ihr glücklich zu preisen. Habt keine Angst vor denen, die sich gegen euch stellen und lasst euch nicht einschüchtern. Ehrt vielmehr Christus, den Herrn, indem ihr ihm vom ganzen Herzen vertraut. Manchmal habe ich das Gefühl, wenn ich in Deutschland unterwegs bin und auch bei mir selber ist das immer wieder mal da. Glaube, das ist ja wird mehr verstanden als sinnstiftendes Update. Update für unser Leben, das gelingen soll, das uns Glück und Erfolg bringen soll. Und wenn nicht, dann kommt unser Glauben ins Wanken. Dann leiden wir vielleicht an der Abwesenheit Gottes. Ich spitze vielleicht ein bisschen zu. Und ich will die Frage, die jemand hat, wenn er durch Tiefen geht und durch schwierige Zeiten hindurchgeht, nicht klein machen oder sagen, das darf nicht sein. Aber es gibt eine Tendenz, die ich sehe, gerade bei uns in Deutschland, dass uns schwierige Phasen und ungeplante Ereignisse so schnell aus der Bahn werfen, weil vielleicht unsere Theologie zu schmal ist oder unsere Sicht von Gott. Und was wir von der weltweiten Kirche lernen können und wo sie an unserer Seite steht und uns anspornt, ist ein nüchterner und konstruktiver Umgang mit dem Leiden, ein Festhalten an Gott, klar und mutig und ohne schnell in Selbstmitleid aufzugehen. Ich denke an Pastor Schont, den ich letzte Woche in Damaskus getroffen habe. Es war nicht das erste Mal, dass ich ihn getroffen habe. Er hat mir erzählt, dass er dreimal von Scharfschützen beschossen wurde und dreimal knapp dem Tod entronnen ist. Er hat mir erzählt, dass er in einem Viertel lebt, das 4 Jahre lang fast jeden Tag von Bombenangriffen drangsaliert wurde. Und er hat mir erzählt, dass er 2 Pässe hat und dass er eigentlich dieses Land längst hätte verlassen können. Aber dass er bleibt, weil er dieses Land liebt und weil er eine Hoffnung hat und Glauben hat, dass Gott mit diesem Land wieder etwas vorhat. Und wir haben zusammen gebetet und wir haben uns umarmt zum Schluss. Er macht einen großartigen Job und wir wollen ihn unterstützen. Ich denke an Venezuela. Ein Land, das vor 20 Jahren noch voll im Saft stand, versinkt im Chaos. Ein Land, das die reichsten Ölreserven dieser Welt hat. Es gibt kein Land mit reicheren Ölreserven als Venezuela. Und die christliche Gemeinde dort? Eine Delegation des Internationalen Bundes FEG hat vor kurzem die jährliche Hauptversammlung besucht der Gemeinden dort. Und sie haben einen schriftlichen Bericht geschrieben. Und sie schreiben, es sah so aus, als besuchten wir ein Land, das eine lange Siesta macht. Keine Autos, kaum offene Geschäfte, keiner baut, keiner investiert, keiner kauft irgendetwas. Der Preis für ein durchschnittliches Mittagessen ist etwa der Durchschnittslohn eines Menschen in Venezuelas. Die Inflationsrate steigt nahezu täglich auf neue Höhen. Viele der Pastoren, so schreiben sie, und Delegierten zur Konferenz sind ohne Geld irgendwie einfach losgezogen, in der Hoffnung, dass Gott sie schon zu dem Ort bringt. Jede Familie hat Verwandte, Freunde, die längst das Land verlassen hat. Eine Gemeinde erzählt davon, dass sie 80% ihrer Mitglieder verloren haben, weil sie das Land verlassen haben. Über 10 Seiten schreiben sie von ihrem Besuch und zugleich berichten sie über ermutigende Gebetsabende, in der die Freude und die Schönheit Gottes in der Mitte zu spüren war. Und sie erzählen von der Abschlusspredigt des Präses der venezolanischen Gemeinde. Er predigt: In der aktuellen politischen Situation könnte man erwarten, eine Kirche vorzufinden, die gespalten und durch die politische Situation aufgeheizt ist. Aber so ist es nicht. Wir trafen eine geeinte Kirche mit einer klaren, gesunden Leitung. Und dann zur Predigt: Was bist du bereit zu geben? So fordert er die Gläubigen auf. Deine Träume, deine Familie, dein Leben. Wenn Venezuela in der Zukunft diesen oder jenen Präsident bekommt, unsere Hoffnung wird für immer Jesus Christus sein. Unsere Mission ist es auch jetzt, Gottes Wort zu predigen, sein Werk zu tun. Die gegenwärtige Situation in unserem Land ist auch unsere Verantwortung, so predigt er. Über viele Jahre haben wir die schönen Zeiten dieses Landes genossen. Deshalb, was ist der Wille Gottes für uns in dieser Zeit? Wir wollen die Kirche Jesu Christi sein. Wir wollen aufstehen, wir wollen mutig sein, wir wollen Gottes Wort in Wort und Tat verkünden. Und dann hatten sie diese Konferenz einen Titel gegeben mit dem Namen Zeit zur Ernte. In einer solchen Situation kommt die Kirche, wenn du zu ihnen hast, zusammen und nennt ihre Konferenz Zeit der Ernte. Das ist für mich wie Ansporn, wie als wenn sie am Rand stehen und uns applaudieren und uns anspornen. Die weltweite Kirche spornt uns an. Mit ihr verbunden zu sein, ist keine Option, es ist unsere Pflicht. Genauso wie die Mission und die Verbundenheit Mission nicht für irgendwelche Spezialisten oder für irgendwelche alten Omas reserviert ist, was wir halt auch noch machen müssen als Gemeinde. Nein, Gott lieben geht nicht, ohne seine Welt zu lieben, denn es ist seine Welt. Und er ist in seiner Welt unterwegs. An jedem Flecken, in jedem Winkel. In jedem schönen Winkel und jedem zerrissenen Winkel. Nach dem Gespräch mit dem Affen Rafiki hat Simba ein spezielles Erlebnis, in dem er erlebt, dass sein Vater Mustafa mit ihm ist und in ihm lebt. Und Simba erinnert sich: Ich bin ein Löwe. Ich bin gefährlich. Ich habe ein Calling, eine Bestimmung. Und es ist nicht meine Bestimmung, Würmer und Nüsse zu essen. Es ist meine Bestimmung, zu jagen. Und es ist meine Bestimmung, ein Land zu führen. Und meine Bestimmung, gute Bedingungen zu schaffen für die Tiere. Eine Bestimmung. Ihr seid. Du bist. Die Bestimmung der Christen ist es, ein Leben zu führen wie ein Kinotrailer. Und wie die Inhalte aussehen könnten, wie ein Leben zu führen, das wie ein Kinotrailer ist, das habt ihr euch in den letzten Wochen angeschaut in eurer Serie über die Bergpredigt. Die Menschen sehen den Trailer und sagen: Wow, den Film möchte ich sehen. Diesen Gott möchte ich kennenlernen. Ich möchte euch zum Schluss herausfordern. Ich hab auf einigen, oder ich hoffe, ihr habt alle so Maßbänder auf den Stühlen gefunden. Dann könnt ihr die jetzt mal rausholen. Ich war jetzt neulich kürzlich in einer Veranstaltung und da gab es auch solche Maßbänder. Und dann haben wir geschaut, okay, das ist, wenn das unser Leben ist, ja. Von Geburt 1, da ist dann noch hier Name und Datum und so weiter und alles. Und es geht dann, wenn wir das Zentimetermaß nehmen, geht das hier bis 102. Ja? In Japan gibt es viele Leute, die über 100 werden. Ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist. Gibt wahrscheinlich ein bisschen weniger. Dann habe ich gesagt, okay, ich bin 46. Ich reiß das jetzt bei 46 ab. Ja? Okay, oh, ist schon mal die Hälfte, ist schon mal weg hier. Ja, also reiß das mal ab, vielleicht, wenn du magst, jetzt direkt. Wenn nicht, nimm es mit nach Hause, mach es zu Hause, wenn dich jetzt nicht traust. Aber ich möchte euch herausfordern, das zu tun, ja? Also reiß es da ab, wo du jetzt stehst. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt sind nur noch die Hälfte. Dann habe ich überlegt, wie alt werde ich denn? Dann habe ich überlegt, ja, mein Leben ist im Moment ziemlich intensiv und stressig. Wahrscheinlich die 70 werde ich vielleicht hoffentlich knapp erreichen. Dann habe ich gedacht, okay, mit Gottes Gnade und der Hilfe meiner Frau, vielleicht werde ich 80. Okay, gut, habe ich bei 80 weggerissen. Und dann habe ich gedacht, oh, das ist noch mein Leben. fühlt sich auf einmal ziemlich kurz an. Das ist mein Leben. Und ich habe es eingepackt und habe es in mein Portemonnaie gesteckt. Da habe ich es immer noch. Und dieses, das ist mein Leben, erinnert mich daran. Und dieses kurze Schnipsel, und vielleicht ist es bei dem einen ein bisschen länger und bei dem anderen ein bisschen kürzer und bei manchen vielleicht ganz kurz. Aber auch das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit des Evangeliums. Wir haben heute Ewigkeitssonntag. Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Das ist mein Leben, habe ich gedacht, Thomas. Ich möchte keine Zeit verdatteln. Ich möchte mein Calling nicht verdatteln. Ich möchte, dass Gott mich gebraucht. Ich möchte ein Trailer sein für ein Leben mit Gott. Und ich möchte verbunden sein. Und ich möchte, dass du dich verbindest mit der weltweiten Kirche. Ich möchte, dass ihr euch verbindet in FEG Wetzlar mit der weltweiten Kirche. Vielleicht an einem konkreten Beispiel. Allianzmission. Die Projekte, mit denen ihr schon verbunden seid. Und ich möchte, dass ihr betet. Ich möchte euch herausfordern, euch zu informieren, regelmäßig. Und ich möchte euch einladen, euer Leben nicht zu verdatteln, es nicht einfach nur irgendwie zu leben, sondern es zu leben für den König und es mutig zu leben, aufzustehen, missionarisch zu leben, aufzustehen und etwas zu riskieren, aufzustehen und nicht zu gucken, hey, ja, natürlich wollen wir alle irgendwie gut leben und ich möchte auch gut leben, aber ich möchte vor allen Dingen, dass mein Leben eine Bedeutung hat. Steve Jobs hat einmal eine bekannte Rede gehalten, als er schon krank war. Und damit möchte ich schließen. Er spricht in dieser Rede, in den letzten 32 Jahren sah ich jeden Morgen in den Spiegel und fragte mich, wenn heute der letzte Tag meines Lebens wäre, würde ich das tun wollen, was ich gleich tun werde? Und immer wenn die Antwort so viele Tage nacheinander Nein lautete, wusste ich, dass ich etwas ändern musste. Und dann weiter, sich daran zu erinnern, dass man einmal sterben wird, ist der beste Weg, den ich kenne, um der Gedankenfalle zu entgehen, man hätte etwas zu verlieren. Man ist bereits nackt. Es gibt keinen Grund, seinem Herzen nicht zu folgen. Und ich ergänze, es gibt keinen Grund, sein Leben nicht für Gott zu leben. Es gibt keinen Grund, sein Leben nicht kompromisslos für Gott zu leben. Es gibt keinen Grund, jeden Tag aufs Neue zu fragen, Herr, was ist dein Calling für mich heute? Wo willst du durch mich scheinen, durch mich leuchten? Und ich weiß, und ich bete, hier sind viele Superleuchten, auch für nächste Woche. Ich sehe es schon vor mir, wie Wetzlar und Umgebung leuchtet, weil du da bist und Jesus mit dir. Amen.